this year marks a period where the world is supposed to signal how it's going to respond to that gap. We know that that response is still going to be insufficient, but we know it is likely to be far better than we were 10 years ago.
Das war UN-Klimachef Simon Steele vergangene Woche in Brasilien, dem Gastgeberland der diesjährigen Weltklimakonferenz. Die Welt, sagt Steele, ist noch nicht ambitioniert genug beim Klimaschutz, aber er lobt auch das Paris-Abkommen, das jetzt fast 10 Jahre alt ist. Nur diese Woche wären neue Klimapläne aller Länder fällig gewesen und kaum eine Regierung hat sich an die Frist gehalten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen über die 3 wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter, und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der TAZ. Hi Susanne.
Hallo. Und ihr hört die Folge vom 14. Februar 2025 und das sind heute unsere Themen. Die meisten Länder der Welt haben eine wichtige Deadline im Rahmen des Pariser Weltklimaabkommens gerissen. Und zwar haben sie bislang keine neuen Klimapläne vorgelegt. Im Anschluss sprechen wir noch darüber, warum sich der Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr plötzlich für den Klimawandel interessieren. Und zum Schluss geht es um eine neue Studie, die zeigt, wie viel CO2 wir der Atmosphäre mit der umstrittenen Methode BECCS entziehen können.
Als erstes sprechen wir über das Pariser Klimaabkommen. Da gab es in dieser Woche eine wichtige Deadline. Bis Montag, also am 10. Februar, hätten die Vertragsstaaten des Abkommens ihre neuen, verbesserten Klimapläne beim UN-Klimasekretariat einreichen müssen. Aber die große Mehrheit der Länder hat die Frist einfach verstreichen lassen. Konkret heißt das, von den 195 Vertragsstaaten haben nur 13 ihre neuen Pläne pünktlich eingereicht. Mit 2 Tagen Verzögerung ist noch ein 14. Land dazugekommen. Das wollen wir auch erwähnen, nämlich Kanada. Wir sagen auch gleich, welche Länder pünktlich waren und welche nicht. Aber zuerst noch ein paar Worte zum Hintergrund.
Hängt ja mit der Funktionsweise des Paris-Abkommens zusammen. Und zwar ist es ja ein Abkommen auf freiwilliger Basis. Also jedes Land bestimmt selber, was und wie viel es zum Klimaschutz beitragen kann und will. Also dazu beitragen will, dass die Klimaziele eingehalten werden. Und ja, es ist so ein bisschen das Prinzip Klingelbeutel, ne? Die UN gehen rum und jedes Land schmeißt so ein bisschen was rein. Und das ist ja ein gewisses Problem, weil das eben vom Goodwill der Regierungen abhängt. Und es kann niemand von oben gezwungen werden, mehr zu tun oder bestraft werden, wenn er zu wenig tut oder so. Es sind offenkundige Nachteile und auf der anderen Seite war dieses Freiwilligkeitsprinzip eben die Voraussetzung, dass das Abkommen überhaupt zustande gekommen ist. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, alle Länder mit ins Boot zu holen, denn das war wirklich das Besondere, dass da ja eben so viele, also alle Länder dabei waren. Und den ArchitektInnen des Paris-Abkommens war dieses Problem durchaus bewusst. Und deshalb haben sie das Abkommen dynamisch konzipiert. Und das heißt also, man ist sozusagen nicht davon ausgegangen, dass die erste Klingelbeutelrunde oder dass eine einzelne Klingelbeutelrunde reicht, sondern alle 5 Jahre müssen die Länder einfach neue Klimapläne einreichen, jeweils für die nächste 5-Jahresperiode. Und diesmal geht es um das Jahr 2035. Und diese neuen Klimapläne müssen ambitionierter sein als die davor. Das ist das allgemeine Verständnis, auch wenn es darüber auch schon Streit gab. Also genau, dem allgemeinen Verständnis nach muss es da eine Steigerung geben. Man kann nicht nach unten, also man kann sich nicht verschlechtern. Und so soll dann Schritt für Schritt immer mehr Klimaschutz und CO2-Reduktion zustande kommen.
Ja, soweit ich weiß, steht es aber im Artikel 4, glaube ich, vom Abkommen drin, dass es eine Steigerung geben muss. Wahrscheinlich ist die Frage, was Steigerung halt bedeutet.
Mhm. Ne? Ja. Mhm, genau.
Aber das zeigt ja, dass diese Deadline zum Einreichen der neuen Klimapläne wirklich wichtig ist. Hier geht es ja um etwas, zu dem die Länder verpflichtet sind, wo es also nicht nur eine freiwillige Sache ist. Und da kann man dann sehen, wie ernst nehmen die Länder eigentlich diese Verpflichtung. Halten sie sich dran? Fühlen sie sich an die Vorgaben des Paris-Abkommens gebunden? Ja, und da können einem schon ein paar Zweifel kommen, weil ja nicht mal 10% der Länder sich an diese Abgabefrist gehalten haben.
Ja, genau, wir haben es schon gesagt, nur 13 Länder haben ihre neuen Pläne für 2035 eingereicht, die sogenannten Nationally Determined Contributions, abgekürzt NDC. Gut, 14, also Kanada würde ich sagen, die zwei Tage verzeihen wir, 14 Länder.
Ja, gut, ich habe es ja auch extra erwähnt, ja.
Genau. Und jedenfalls vom Rest kommen nur 3 aus der G20-Gruppe der Industrie- und Schwellenländer, nämlich die USA, Großbritannien und Brasilien. Die anderen Staaten sind Andorra, Ecuador, die Marshallinseln, Neuseeland, die Schweiz, Zimbabwe, Singapur, St. Lucia, Uruguay und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ja, eben noch mit Verspätung Kanada. Und zusammen stehen diese Länder nur für 18% der weltweiten Emissionen. Große Emittenten wie China, Japan, Indien und auch die EU, die sich ja gern als Vorreiter sieht und in der Vergangenheit auch oft war, die fehlen noch.
Ja, und leider damit auch nicht genug. Viele der Länder, die sich an die Frist gehalten haben, die sind bei ihren neuen Plänen nicht sehr ambitioniert. Die Klimaforschungsgruppe Climate Action Tracker hat sich das angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass von den größeren Emittenten nur der neue Plan von Großbritannien zu einem 1,5-Grad-Pfad passt. Das Land will in seinem neuen Plan bis 2035 mindestens 81% weniger CO2 verursachen als noch 1990. Also das ist wirklich ein starkes Klimaziel. Die Ziele von Brasilien, der Schweiz, der USA und auch der Emirate, die sind aber laut Climate Action Tracker nicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Limit.
Ja, wenn ihr euch wundert, dass die USA ausgerechnet zu den pünktlichen, wenn auch unzureichenden, aber immerhin pünktlichen Ländern gehören, das liegt daran, dass Joe Biden ganz kurz vor Donald Trumps Amtsantritt als US-Präsident noch schnell ein Klimaziel bei den Vereinten Nationen eingereicht hat, nämlich minus 61-66% gegenüber 2005. Und ja, weil Trump aber ja inzwischen erwartungsgemäß den Austritt seines Landes aus dem Paris-Vertrag eingeleitet hat, ist es mehr oder weniger auch obsolet, dass das noch passiert ist.
Die Frage ist jetzt natürlich, ist es ein schlechtes Zeichen für das Paris-Abkommen, wenn so wenig Länder sich an die Abgabefrist halten? Ja, und wenn selbst Brasilien als Gastgeber der nächsten Klimakonferenz nur einen ziemlich schwachen neuen Klimaplan einreicht. Ich denke, es ist noch zu früh, um da was zu sagen. Aber es lohnt sich mal zu schauen, wie es beim letzten Mal war. Vor 5 Jahren, da mussten die Länder ja auch neue NDCs vorlegen, damals für das Jahr 2030. Und da gab es auch eine Abgabefrist, die war Anfang Februar 2020. Und damals, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich damals auch einen Text darüber geschrieben habe, da waren tatsächlich nur 3 Länder pünktlich. Nämlich nur die Marshallinseln, Suriname und Norwegen, die zusammen bloß für 0,1% der globalen Treibhausgasemissionen stehen. Also insofern kann man jetzt sogar von einer kleinen Verbesserung sprechen, weil es diesmal mehr als 3 Länder waren, die sich an die Frist gehalten haben. Ja, damals ging es ja dann auch los mit Corona und das war auch eine Begründung, warum es okay ist, den Ländern mehr Zeit zu geben. Die waren ja sehr beschäftigt damit, mit der Pandemie klarzukommen. Ja, und diese Verzögerung, die schleppen wir quasi bis heute mit.
Sehr nachsichtig. Genau, also wir sind gespannt. Und UN-Klimachef Simon Steele hat die Abgabefrist nun eben auch praktisch verlängert, um dem Genüge zu tun, was du da gerade beschrieben hast, nämlich bis September. Nach dem Motto, ja, wichtiger als jetzt das genaue Datum, als jetzt diese Pünktlichkeit ist, dass die Pläne halt gut sind, im Sinne von stark und ambitioniert. Und das gilt natürlich auch für die EU. Wie stark und ambitioniert deren neuer Klimaplan ausfallen wird, das ist noch nicht klar. Die EU-Kommission hat in dieser Woche ihr Arbeitsprogramm für das laufende Jahr vorgestellt. Und daraus lässt sich jetzt schon mal ableiten, dass Klima ja leider nicht das Top-Thema ist, sondern Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau. Das sind ja oft eher so Codewörter für Anti-Klimaschutz. Aber das bleibt abzuwarten.
Ja, genau. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Heute, wenn diese Folge erscheint, da beginnt ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Und auch in den Kreisen, die sich dort treffen, was ja jetzt nicht direkt Greenpeace-Ortsgruppen oder sowas sind, da spielt die Klimakrise eine immer größere Rolle. Das zeigt sich jetzt zum Beispiel auch in Deutschlands nationaler interdisziplinärer Klimarisikoeinschätzung, die diese Woche vorgestellt wurde. Ein sperriger Name, pardon. Auf jeden Fall ist das ein Bericht, den das Auswärtige Amt zusammen mit Geheimdiensten, dem Verteidigungsministerium und Forschungsinstituten erstellt hat. Und dieser Bericht skizziert die Risiken für die Sicherheit der Bundesrepublik, die durch den Klimawandel bis 2040 entstehen. Und ja, es ist das erste Mal, dass es diesen Bericht gibt.
Genau, und da drin heißt es zum Beispiel, Zitat, für das gesamte militärische Aufgabenspektrum ergeben sich neue Herausforderungen. Durch die destabilisierenden Auswirkungen des Klimawandels wird sich die Konflikthaftigkeit im internationalen System erhöhen. Zugleich sehen sich Personal, Infrastrukturen und Gerät zunehmend extremeren klimatischen Anforderungen, wie etwa außergewöhnlicher Hitze und Starkregen ausgesetzt. Regionen wie die Arktis werden durch Eisfreiheit für die NATO wie für konkurrierende Akteure strategisch relevanter. Damit gehen neue sicherheits- und verteidigungspolitische Herausforderungen einher.
Ja, das wird auch noch näher ausdifferenziert, woher diese destabilisierenden Auswirkungen kommen, zum Beispiel durch Ernteausfälle, die Lebensmittelpreise hochtreiben und Hunger verschärfen können, oder aber auch dadurch, dass es Wirtschaftskrisen und Perspektivlosigkeit in den Ländern gibt, die bisher vor allem vom Verkauf von Öl und Gas leben.
Diese Woche hat auch die Umweltorganisation German Watch ihren Klimarisikoindex vorgestellt. Und mit dem prüft sie, welches Land am meisten von Klimarisiken betroffen ist. Und zwar genauer gesagt von Extremwetterereignissen. Ja, vielleicht kurz, was heißt betroffen? Erstens geht es um wirtschaftliche Verluste, zweitens um Todesopfer und drittens um die Anzahl ja, der insgesamt betroffenen Menschen. Und diese drei Indikatoren, gibt es noch jeweils in absoluten und in relativen Zahlen. Also schließlich sind ja Bevölkerungsgrößen und Wirtschaftskraft der Länder sehr unterschiedlich. Und aus diesen dann insgesamt sechs Indikatoren erstellt German Watch eine Rangliste der Länder.
Ja, beziehungsweise sind es eigentlich zwei Ranglisten, nämlich eine mit kurzfristigem Blick und eine mit langfristigem Blick. Im Jahr 2022, das aktuellste Jahr, das im Klimarisikoindex drin ist, da war Pakistan auf Platz 1, danach folgte Belize, in beiden Fällen vor allem wegen der hohen wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. In Pakistan gab es ja 2022 diese wirklich krassen Überschwemmungen durch einen Monsun, dessen außergewöhnliche Stärke WissenschaftlerInnen auch auf die Klimakrise zurückgeführt haben. Und in Belize in der Karibik wütete in dem Jahr unter anderem Hurricane Lisa. Solche tropischen Wirbelstürme nehmen durch die Klimakrise zwar nicht unbedingt zu, aber sie werden eben schlimmer. Ja, und auf Platz 3, 4 und 5 der Staaten kommen dann übrigens schon die südeuropäischen Staaten Italien, Griechenland und Spanien. Interessant, hier spielen wirtschaftliche Faktoren kaum eine Rolle. Würde man nur auf die gucken, wären diese drei Länder weit unten auf der Liste. Aber dort sterben viele Menschen infolge der Klimakrise, nämlich durch Hitze und Trockenheit, beziehungsweise bei Waldbränden, die sich durch Hitze und Trockenheit ja stärker verbreiten. Sowohl in absoluten Zahlen als auch pro 100.000 EinwohnerInnen geguckt, gab es dort 2022 viele Tote.
Und auch in der 30-Jahre-Sicht sind Italien, Griechenland und Spanien immer noch unter den Top 10 der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Länder. Auf Platz 1 liegt da Dominica, also ein kleiner Inselstaat in der Karibik, und auf Platz 2 China. Also der größte Verursacher von CO2 gehört auch zu den am stärksten betroffenen Ländern. Viele Todesfälle, große wirtschaftliche Verluste und auch besonders viele Menschen, die durch Extremwetter ja zwar nicht gestorben sind, aber trotzdem betroffen waren.
Ja, wir kommen zu unserem dritten und letzten Thema. Nämlich Pflanzen mit schnellem Wachstum anbauen, verbrennen, das freigesetzte CO2 binden und speichern. Das wird als ein Weg diskutiert, um Treibhausgas zurück aus der Atmosphäre zu holen und die Erderhitzung langfristig zu begrenzen. Man sagt zu dieser Methodik BECCS, also das ist eine Abkürzung für Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung, beziehungsweise für die englischen Wörter dafür. Und wenn man BECCS im großen Stil nutzen wollte, dann bräuchte man Plantagen dafür, also große Flächen, auf denen man schnell Pflanzen hochzüchtet, die dann erntet und wieder hochzüchtet. Und da warnt jetzt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Für solche, in Anführungszeichen, Klimaplantagen haben wir auf der Erde kaum Potenzial. Und das liegt daran, dass die Anbauweise viel Platz bräuchte, viel Dünger und womöglich auch viele Pestizide. Es wäre ja zum Beispiel wirklich ökologischer Wahnsinn, wenn man dafür dann Naturwälder abholzen würde.
Genau, und da ist diese Woche eine Studie im Fachmagazin Nature Communications Earth and Environment erschienen. Wie gesagt, von Potsdamer KlimaforscherInnen. Und die haben mit Computersimulationen auf Basis eines Modells für die Biosphäre untersucht, wie viele Tonnen CO2 wir der Atmosphäre mit BECCS entziehen können, wenn wir die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde einhalten. Und das sind laut Studie für das Jahr 2050 unter 200 Millionen Tonnen. Und das ist jetzt ja eine schwer vorstellbare Zahl. Ich glaube, der Kern oder also wichtig ist zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel der Weltklimarat seine Szenarien zum Einhalten des 1,5-Grad-Limits aufstellt, dann geht er halt von viel größeren Mengen aus, die CO2-Entnahmemethoden wie BECCS ermöglichen.
Ja, alles, was nur Millionen Tonnen sind, ist zu wenig. Das müssten immer schon Milliarden sein, würde ich sagen.
Und da kommen wir offenbar nicht hin mit BECCS.
So, und gibt es jetzt nicht doch Optionen, um BECCS stärker zu nutzen? Ja, die gibt's. Die WissenschaftlerInnen müssen natürlich mit gewissen Annahmen arbeiten. Und jetzt kann es natürlich sein, dass demnächst die Wunderpflanze gezüchtet wird, die auf wenig Platz und ohne jegliche schädliche Dünger und sonstige belastenden Agrarpraktiken mega gut wächst, also diese ganzen Probleme nicht hat. In dem Fall sähe das vielleicht anders aus. Nur ist eben keine Wunderpflanze in Sicht bisher. Es macht also eigentlich keinen Sinn, jetzt davon auszugehen. Und dann könnte man natürlich Flächen, die aktuell eh schon für die Landwirtschaft genutzt werden, stattdessen für BECCS nutzen.
Das Problem ist halt nur, dass die Flächen, dass wir die ja gerade vor allem nutzen, um Essen anzubauen. Und damit wollen wir ja grundsätzlich eher nicht aufhören, würde ich sagen. Eine Option, wie wir weniger Platz dafür bräuchten, wäre beispielsweise der Verzicht auf tierische Produkte. Denn es ist ja so, dass ein großer Teil der weltweit landwirtschaftlich genutzten Fläche für Tierfutter drauf geht. Das ist ineffizient, also da könnte man noch was rausholen. Aber insgesamt, und das ist auch die Botschaft der ForscherInnen oder das, was sie aus ihrem eigenen Ergebnis ziehen, die wichtigste aller Klimaschutzstrategien bleibt die schnelle Senkung der Emissionen in Richtung Null.
Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Hermine Bär und Jürgen Tischer, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir und ciao und ein schönes Wochenende.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.